Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Ich leihe mir für mein Intro mal kurz die Worte der Nominierungskommission des Grimme Online Award. Im Januar 2024 bewegt eine Recherche nicht nur die Bevölkerung der Bundesrepublik, sie findet auch ein mediales Echo auf internationaler Ebene. Die Aufdeckung des Geheimplans gegen Deutschland seitens Korrektiv und die für alle verfügbare Online-Veröffentlichung. Wie plant man eigentlich die mediale Aufarbeitung einer solchen Recherche? Wer kann sowas überhaupt noch leisten? Und wie geht man mit der Kritik daran um? Darüber spreche ich gleich mit Justus von Daniels, dem Chefredakteur von Korrektiv, und mit Brigitte Baetz, der Vorsitzenden der Nominierungskommission für den Grimme Online Award. Und in der Medienkritik die Podcast-Miniserie Lost im Bundestag von Bianca Schwarz. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau Baetz.
Hallo Herr Matzkeit.
Hallo Herr von Daniels.
Hallo.
Ich fange mal mit dem Grimme Online Award an, Frau Baetz. Korrektiv ist in der Kategorie Spezial nominiert, gemeinsam mit einer weiteren investigativen Recherche von netzpolitik.org und BR. Wie kommt man eigentlich in diese Kategorie und wie sah da denn so die Auswahl dieses Jahr aus?
Naja, die Kategorien, das muss man vielleicht vorher sagen, die bespielen wir quasi nicht. Also wir haben jetzt nicht als Nominierungskommission die Kategorien vorliegen und wir versuchen dann innerhalb dieser Kategorien Angebote quasi hineinzuvoten, sondern wir schauen uns erstmal die Angebote grundsätzlich an und überlegen danach, nachdem wir die eigentlich schon nominiert haben in unserer Runde, in welche Kategorie die denn passen würden. Und die Spezialkategorie ist quasi eine, wo Angebote hineinkommen, die sich ein wenig der Kategorisierung entziehen. Also wir wollten Korrektiv ja in diesem Jahr nicht für die Recherche an sich auszeichnen. Ich denke, da gibt es auch andere Preise, die dafür in Frage kommen, sondern wir wollten Korrektiv für den Impact auszeichnen, die Recherche auf die Gesellschaft gehabt hat. Und die war ja vor allem getrieben durch die Online-Aufbereitung. Also ich denke, ohne das Netz, und der Grimme Online Award ist ja ein Netz-Award, wäre dieser Impact so wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
Stichwort Impact, Herr von Daniels, Sie hatten sich ja wahrscheinlich keine Vorstellung davon vorher, genau wie viel Ihre Recherche auslösen würde. Aber ich würde mal tippen, Ihnen war wahrscheinlich schon klar, dass Sie da etwas Großes rausgefunden hatten, oder?
Auf jeden Fall. Das war schon was Besonderes. Wir haben das ja auch unter größter Geheimhaltung erstmal recherchiert, weil wir wussten, das ist etwas, ein Einblick, aber auch ein Treffen gewesen, worüber es ja in dieser Form noch nie berichtet wurde. Das war uns schon klar. Aber genauso waren wir natürlich überrascht, was für eine unfassbare Wirkung das unmittelbar hatte auf die Gesellschaft. Wir waren immer davon ausgegangen, dass wir damit einen starken politischen Diskurs prägen können. Wie positioniert sich die AfD? Wie positionieren sich andere Akteure in der Gesellschaft, andere Parteien? Aber diese Demonstrationen, die dann entstanden und die dann ja auch so gewaltig waren, nicht weil es eine große Demonstration in Berlin oder München gab, sondern weil es ja so viele Zusammenkünfte gab in so vielen Orten, in allen Teilen des Landes, in den wirklich kleinsten und mittelgroßen Städten, in den großen Städten. Und das ist ja auch schon viel beschrieben worden. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik zumindest aufgrund einer journalistischen Recherche noch nicht. Und das ist natürlich für uns auch ja total unfassbar gewesen.
Und als Sie davor saßen, Sie haben ja in der Vergangenheit auch schon öfter mit anderen Medien, anderen Investigativteams auch zusammengearbeitet. Wonach haben Sie dann entschieden, wie Sie die Ergebnisse aufbereiten? Wollen Sie mich da mal so einmal in den Gedankenprozess mitnehmen?
Sehr gern. Es ist ja immer so, dass man, wenn man etwas recherchiert, dann in einer Redaktion dann auch immer überlegt, wie kann man das jetzt darstellen? Weil es geht ja immer auch beim Journalismus darum, Dinge, die man rausfindet, verständlich darzustellen. Gleichzeitig will man natürlich mit dem, was man rausgefunden hat, viele Leute erreichen, damit es eben eine Diskussion, eine Debatte gibt über ein Thema, wo wir denken, das ist relevant. Ja, und das beides legt man dann vorher zusammen. Das haben wir in diesem Fall auch gemacht. Und hier gab es im Grunde zwei Überlegungen, weswegen der Text dann jetzt auch so ist, wie er auf unserer Seite steht. Das eine war die Aussagen, die da getroffen wurden und das, was wir mitbekommen haben. Das war so klar, dass wir gesagt haben, wir können das eigentlich relativ klar und nüchtern aufschreiben. wir brauchen nicht einen riesenlangen Text, der noch alle möglichen historischen Einordnungen bringt. Nur da, wo es notwendig und sinnvoll erscheint. Und auf der anderen Seite war es ja auch so, dass ein Reporter von uns ja auch vor Ort war und wir dadurch einen Eindruck hatten, was ist da überhaupt, wie hat sich das angefühlt?
Hatten Sie denn vorher eigentlich das Gefühl, wir schaffen das alleine mit unserer Online-Veröffentlichung oder haben Sie dann schon oft den Eindruck, dass es auch die etablierten Medien, TV, Print, Radio und so weiter braucht, damit es wirklich die Leute erreicht?
Wir haben beide Erfahrungen, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben schon Recherchen veröffentlicht alleine bei auf korrektiv.org, auf unserer Webseite. Und die können dann auch echt mal durch die Decke gehen. Das erleben wir auch. Also man hat immer das Potenzial, dass eine gute Geschichte dann auch wirklich über die eigene Seite gelesen wird. Natürlich braucht es dann auch Verstärker von außen, also Leute, die darauf hinweisen, die es empfehlen. Und wir haben es in diesem Fall ja auch gemacht. Wir haben zur Veröffentlichung dann ja auch eine Agenturmeldung rausgegeben. Und die geht ja dann tatsächlich auch deutschlandweit an alle möglichen Agenturen und Medien etc. Und die wurde, ja, jetzt könnte man im Nachhinein sagen, natürlich breit aufgenommen. Die wurde tatsächlich dann relativ schnell aufgegriffen. Und das ist natürlich dann ein ganz, ganz elementarer Verstärker, wenn natürlich große Medien, öffentlich-rechtliche oder private, darüber berichten. Wir haben an dem Tag der Veröffentlichung relativ schnell festgestellt, dass also wirklich in der Breite der Medienlandschaft diese Geschichte aufgegriffen wird. Und das ist natürlich, ja, für die Dimension, die es jetzt hatte, natürlich absolut notwendig dann auch gewesen.
Frau Beeth, Sie haben ja, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, den Impact vor allen Dingen nominiert. Wie nachhaltig der jetzt war, könnte man ja jetzt angesichts der jüngsten Wahlergebnisse auch wieder so ein Stück weit in Zweifel ziehen. Aber es ging ja vor allen Dingen auch um das Online-Format. Was hat Sie denn da beeindruckt als Nominierungskommission?
Ja, beeindruckt hat uns, dass quasi hier vorbildlich gezeigt worden ist, wie Online-Publizistik im Jahr 2024 funktionieren sollte. Also, dass man die Inhalte frei zugänglich lässt, dass man die möglichst verbreitbar macht. Es hat natürlich auch dazu beigetragen, zum Impact war die Dramaturgie, also wie es aufbereitet wurde. Viele haben das ja auch kritisiert, haben gesagt, das ist übertrieben. Dieses sogenannte Storytelling, ich wäre jetzt da vollkommen anderer Meinung. Ich fand, das war vollkommen angemessen, das genauso zu machen. Und wir wissen ja, dass Fakten alleine nicht viel bewirken, leider. Und dass es dann eine Geschichte braucht, die natürlich richtig sein muss, aber eine Geschichte, die erzählt werden kann. Also es hat natürlich auch geholfen, diese historischen Analogien, die man ziehen konnte, sage ich mal zur Wannsee-Konferenz und Ähnlichem. Insofern, das war wirklich sehr vorbildlich. Und wie gesagt, ob der Impact lange gehalten hat, darüber können wir streiten. Das ist nicht nur an den Wahlergebnissen abzusehen, sondern auch an der Politik der Regierung zum Beispiel. Aber besser kann man es eigentlich nicht machen, würde ich sagen.
Im Statement hatten Sie ja auch hervorgehoben zum Beispiel, dass es noch ein Hintergrundstück gab und den Livestream von dem Theaterstück, was Korrektiv noch inszeniert hat, hinterher und so weiter. Sind das alles so Formate, die es auch braucht für eine gute Verbreitung online?
Ja, ich meine, wir haben ja im Gegensatz zu früher eine Informationsflut. Also früher musste man sich die Informationen ja aktiv suchen. Ich bin alt genug, um das noch zu wissen. Und heute muss man sie teilweise eher abwehren und muss sich die Perlen quasi selber raussuchen. Und da hat das Korrektiv, glaube ich, alles richtig gemacht, so wie sie es gemacht haben. Es wäre interessant jetzt zu sehen, wenn es eine neue Recherche von ähnlicher Tragweite gibt, wie das dann funktioniert. Aber ich denke, anders geht es nicht. Also man muss schon auch Wind machen und man muss auch sehr viel Energie auch da reinstecken, eben nicht nur die Recherche zu machen, sondern sich zu überlegen, wie kriegen wir die an die Leute ran. Und da hapert es eben auch bei vielen Medienunternehmen immer noch. Sie haben ja vorhin auch gesagt, die sogenannten klassischen Medien, die sind natürlich auch wichtig als zusätzlicher Verstärker, aber mehr und mehr sind ja Online-Medien auch auf sich alleine gestellt und müssen das verbreiten. Also insofern finde ich alles gut.
Die Kritik haben Sie gerade schon angesprochen, Frau Beeth. Ich will da gar nicht im Einzelnen inhaltlich drauf einsteigen. Herr von Dalis, Sie haben da ja auch, oder Ihr Team hat da ja auch ausführlich drauf reagiert an verschiedenen Stellen. Mich würde trotzdem interessieren, würden Sie stilistisch alles genauso wieder machen wie heute? Oder gibt es doch ein paar Dinge, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen würden, hätte man auch anders machen können?
Ja, es ist natürlich völlig klar, dass es bei so einer Geschichte mit so einer Wirkung natürlich auch Kritik gibt. Also nicht nur aus dem rechtsradikalen Raum, die war natürlich klar, die war vorhersehbar, sondern auch, auch aus, von anderen Medienseiten. Das gibt's auch. Natürlich ist es so, wenn man wenn man nach der Veröffentlichung auf einen Text guckt, dann weiß jeder, der Redaktionskonferenzen kennt, dass man nach der Veröffentlichung nochmal drauf guckt und sagt, was war jetzt irgendwie besonders gut, was hätte man noch besser machen können, was hätte man anders machen können. Das gibt's immer. Ich würde sagen, natürlich im Nachhinein kann man hier und da, hätte man noch einen Satz ergänzen können, um vielleicht noch Sachen irgendwie klarer darzustellen. Aber die grundsätzliche Kritik, die es ja auch gab, zumindest gab es ja eine Debatte mit Übermedien, die habe ich tatsächlich auch für überzogen oder haben wir tatsächlich für völlig überzogen gehalten, weil die auch in sich selber nicht stimmig war und auch dann sozusagen von Übermedien selbst, von einem anderen Autor wieder teilweise zurückgepfiffen wurde. Also insofern, glaube ich, muss man das einsortieren. Dafür, dass diese Recherche so eine Wirkung hatte, sie steht bis heute im Kern, so wie wir es am Anfang veröffentlicht haben, fand ich die meisten kritischen Aussagen dazu oder Vorschläge, was man hätte anders machen können, absolut legitim, kann man machen.
Aber die Kritik war ja auch, wenn ich das noch ergänzen darf, ja so kleinteilig, dass selbst Medienschaffende sich schwer getan haben, also ich zumindest, die nachzuvollziehen und die mag berechtigt gewesen sein, aber gerade in ihrer Kleinteiligkeit fand ich die vollkommen überzogen. Und das Problem ist ja bei dieser Art von Kritik, dass ja dann in der Öffentlichkeit, die sich nicht so intensiv wie wir vielleicht mit so journalistischen Fachfragen befassen, einfach nur hängen geblieben ist, die haben jetzt nicht gut gearbeitet, die haben unsauber gearbeitet. Und das ist absolut verheerend und eigentlich wirklich schade und nicht angemessen. Also ich denke, dass deswegen hat die Übermedien ja nochmal einen Artikel nachschieben lassen oder nachgeschoben eines anderen Autoren, der hat das ja ein bisschen eingeordnet. Ja, also ich konnte es nicht nachvollziehen.
Aber Sie würden diese Form, was Sie vorhin beschrieben haben, mit dem Kammerspiel, mit den Akten, mit dem Bericht, der aber trotzdem so eine gewisse Dramaturgie hat, das würden Sie wieder so machen, Herr von Langen?
Absolut. Ich glaube, die ganze Recherche ist klar und nüchtern tatsächlich. Und genauso würden wir es wieder tun. Wir haben uns damals ganz bewusst dazu entschieden, dieses Element sozusagen des Kammerspiels da mit einfließen zu lassen. Aber eigentlich sind es ein paar Zwischenüberschriften, um auch ein bisschen durchzuführen. Und natürlich Leserinnen und Leser auch mitzunehmen in den Ort, einfach weil wir ja auch dabei waren. Also wir waren an diesem Ort, es gab Begegnungen mit diesen Menschen und dann halte ich es auch für absolut berechtigt, das auch dann so darzustellen.
Wie wichtig war denn für Sie, dass Sie den Impact sozusagen auch in Ihrem eigenen Blog auf der Webseite dann weiter dokumentiert haben, also wie das noch weitergedreht wurde von anderen Medien, wo das noch aufgegriffen wurde?
Wir haben uns tatsächlich nach kurzer Zeit entschieden, einen eigenen Live-Ticker quasi als eigene Seite aufzumachen, als eigenen Blog, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Aus dem einfachen Grund, weil wir selber so überwältigt waren von der Größe und der Breite der Reaktionen. Und wir haben gemerkt, hier setzt sich gerade etwas in Gang. Und wir müssen das dokumentieren. Und wir müssen das jetzt nicht nur für uns dokumentieren oder nicht so im Sinne von, hey, guck mal her, was unsere Recherche alles auslöst, sondern wir müssen es dokumentieren auch, was sich da eigentlich jetzt gerade entwickelt. Also es war ja überhaupt nicht absehbar, ob diese Demonstrationen, ob die ein paar Tage sind oder ein paar Wochen. Es war nicht absehbar, was sich für politische Debatten entwickelt haben und wer sich da alles äußert. Ja, wir erinnern uns, da haben also Wirtschaftsverbände haben Zeitungsanzeigen gemeinsam geschaltet für eine starke, vielfältige Demokratie etc. Es gab die Entscheidung in der AfD, den einen Teilnehmer des Treffens zu entlassen. Also es gab ja tatsächlich Impact. Es gab Marine Le Pen in Frankreich, die sich von der AfD im Europaparlament distanzierte. Und das war da so viel, dass wir gesagt haben, wir müssen das in einem eigenen Blog festhalten.
Diese Fähigkeiten des Netzes auch als Archiv oder als Begleitmedium für Ereignisse zu dienen, das wird ja auch viel zu wenig von Medienhäusern zum Beispiel genutzt. Und das ist ja auch eine Aufgabe des Grimme Online Awards, diese Entwicklungen, die wir als vorbildlich halten, quasi einem breiteren Publikum zur Kenntnis zu geben und zur Nachahmung zu empfehlen. Und das haben wir versucht, in dem Fall zu tun.
Das heißt, Sie sehen das allgemein nicht so sehr, dass Medien sich als Akteure in einem Ökosystem begreifen und das auch abbilden?
Ja, als Akteure würde ich nicht sagen, dass, also Journalisten sollten jetzt keine Politik machen. Insofern ist natürlich auch die Frage des Impacts, also wenn es sich jetzt nicht in Wahlergebnissen niederschlägt, ist unabhängig davon, dass die Gesellschaft da aufgerüttelt wurde. Journalisten sollten in dem Sinne keine Aktivisten natürlich werden, aber pro Demokratie darf man vielleicht schon ein wenig aktivistisch sein. Und mir fehlt halt in vielen Berichten dann manchmal die Nachhaltigkeit. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Man springt immer wieder auf ein neues Thema an und gerade das Netz bietet ja die Möglichkeit, da etwas nachhaltiger zu agieren, für die Leute, die das auch interessiert, dann vorzuhalten. Insofern finde ich das schon sehr gut.
Herr Fontanius, Sie gehen ja mit so Recherchen auch immer ein recht großes finanzielles Risiko ein, potenziell. Sie haben ja auch genau in dem Blog, worüber wir gerade gesprochen haben, gut dokumentiert, dass Sie durch die Recherche einige gerichtliche Auseinandersetzungen hatten und Sie haben auch nicht überall 100% gewinnen können. Wie balancieren Sie denn bei Korrektiv dieses juristische finanzielle Risiko?
Also erstens, wir haben tatsächlich fast alles gewonnen, bis auf einen einzigen Halbsatz, der auch noch nicht mal den Kern der Recherche betraf. Das ist auch wichtig festzuhalten, weil das wird dann auch immer gerne mal so genommen, so von wegen, ja, da ist ja einiges falsch gewesen. Nein, das stimmt so nicht. Das Risiko geht man und das ist immer eine Frage der, wie eine Organisation sich selber aufstellt. Wir sind bei Korrektiv glaube ich, gut dabei, ein gemeinsames Verständnis zu haben, sowohl jetzt in der Redaktion als auch dann sozusagen so von der Geschäftsführung her, zu sagen, wenn wir investigative Recherchen machen und wir können die Dinge belegen, wissen aber, dass da Gegenwind kommt, halten wir das aus? Diese Frage stellen wir uns und wir beantworten sie in diesem Fall oder in diesen Fällen dann eigentlich mit Ja, weil wir sagen, ja, dann müssen wir uns eben in den Wind stellen und kämpfen. Wir haben Gott sei Dank eine sehr, sehr gute juristische Begleitung im Vorfeld. Das heißt, wir gucken uns das natürlich auch presserechtlich unter presserechtlichen Augen dann genau an, bevor wir was veröffentlichen. Und wenn es dann trotzdem was gibt, was angegriffen wird, dann gehen wir in den Streit. Und ich glaube, das hat man hier auch gemerkt, was wir in diesem Fall sehen, was auch bei anderen Recherchen häufiger vorkommt, ist, dass Leute, die in den Recherchen beschrieben werden, dann einfach mal so quasi losklagen, allein um durch ein Verfahren in der Öffentlichkeit Zweifel zu sehen. Das ist so ein Phänomen, das gibt es nicht nur gegenüber Journalisten, sondern das gibt es auch gegenüber Nichtregierungsorganisationen, die sich kritisch gegenüber bestimmten Industriezweigen verhalten, dass man erstmal durch ein Verfahren selbst den Zweifel an dem Ergebnis sät. Und das verfängt ja dann auch, dass dann die Leute so denken, aha, die streiten sich da muss ja irgendwie was dran sein. Und das ist wichtig. Dem müssen wir uns entgegenstellen und zwar offensiv und nicht aus Angst, nicht defensiv. Und dazu gehört tatsächlich eine gewisse Risikobereitschaft, das einzugehen. Das kostet Geld, richtig. Aber ich glaube, in the long run ist das genau das, was uns weiterbringt, nämlich, dass wir diese Verfahren dann auch gewinnen, dass wir der Gegenseite zeigen, hey, so kommt ihr nicht voran und wir stellen uns dem.
Also das heißt, die Angst, dass sie von diesem Vorgehen irgendwann mal finanziell in den Ruin getrieben werden, die ist nicht so präsent?
Klar, diese Drohung gibt es natürlich immer und da muss man auch sehr, sehr gut aufpassen. Aber ich glaube, wenn es soweit käme, dass es jemanden gibt oder eine Organisation gibt, die versucht, uns oder ein anderes Medium offensiv dadurch finanziell richtig also bis zur Existenz hin zu schädigen, da müssen wir als Medien, aber auch als Gesellschaft stark sein und uns wirklich unterhaken und in dem Fall dann auch wirklich eine Welle machen und sagen, Leute, guckt mal her, wir brauchen hier Solidarität oder wir müssen uns solidarisieren mit den Kolleginnen und Kollegen XY und kämpfen, dagegen halten. Da bringt es nichts, da den Kopf in den Sand zu stecken. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das weiß ich auch, dass es innerhalb der Juristenszene durchaus auch natürlich die Debatte gibt. Wie müssen Gesetze so geregelt sein, dass eben da kein Missbrauch stattfinden darf? Und wenn ein Gericht merkt, da wird die Justiz quasi missbräuchlich genutzt, dass sie dann solche Verfahren dementsprechend auch beenden kann.
Meine letzte Frage an Sie beide schließt da nochmal so ein bisschen an. Wo die Zukunft liegt solcher investigativen Recherche? Denn Sie haben es gerade beschrieben, es ist häufig nur mit einem großen juristischen, finanziellen Aufwand stemmbar heutzutage, gerade weil es diese Klagen gibt. Ist das nur noch von so großen Institutionen wie Korrektiv oder dem Spiegel oder diesen Rechercheverbänden, die es gibt wie NDR, WDR, SZ, überhaupt stemmbar? Frau Beetz, wie beurteilen Sie das als Beobachterin? Und Herr Fontanius, von Ihnen würde ich gerne wissen, was würden Sie kleineren Institutionen raten, wenn Sie auf etwas stoßen, was eine große Recherche rechtfertigen könnte?
Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, Recherche nur als etwas zu betrachten, was einen riesen Impact haben muss, also was eine riesen Tragweite haben muss, wie das jetzt eben bei der Korrektivrecherche war. Sondern Recherche ist ja viel mehr. Und ich würde mir wünschen, dass kleinere Medienhäuser auch erkennen, dass man eben nicht nur googelt, wenn man recherchiert, sondern auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen sollte. Also das ist so ein Punkt, den ich manchmal immer wieder gerne betone, weil es manchmal dann auch Angst macht, dass man sagt, ich möchte jetzt recherchieren, dann sagen die Vorgesetzten, oh Gottes Willen, dann werden wir verklagt. Das muss ja noch gar nicht so sein. Also Recherche beginnt ja schon viel früher. Und ich glaube nicht nur, dass es nur eben in diesem Sinne die großen Medienhäuser sind, die das machen könnten. Und das machen ja auch viele kleine. Also man darf nicht vergessen, dass auch Lokalradios zum Beispiel, verbreitete Lokalradios recherchieren, dass auch lokale Medienhäuser recherchieren. Die haben manchmal nicht so die Erfahrung, mit Klagen umzugehen. Also wenn jetzt bei Korrektiv eine einstweilige Verfügung einkommt, dann wird man das wahrscheinlich eher sehen, ja, das ist eine Bestätigung unserer Recherche. Bei anderen Medienhäusern klingeln da sofort die Alarmglocken, aber man sollte eigentlich immer stolz darauf sein, dass man diese Wirkung erzielt. Solange man nichts falsch gemacht hat, natürlich. Und ich glaube, man sollte das als Vorbild nehmen. Und Sie haben das angesprochen, es gibt ja immer mehr Rechercheverbünde, nicht ohne Grund. Man teilt sich natürlich damit nicht nur die Arbeit, sondern auch das Risiko. Und vielleicht gibt es ja auch mal auf gesetzlicher Ebene diese Möglichkeit, Medien da auch stärker abzusichern.
Haben Sie schon Leute beraten, Herr von Daniels, dazu?
Ja, wir arbeiten ja in vielen Netzwerken, auch gerade mit Lokalmedien zusammen, haben Korrektiv Lokal. Da gibt es das natürlich auch. Und ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass es nochmal auch so Weiterbildungen in Robustheit gibt, weil ich glaube, dass wir als Medienschaffende bei Recherchen eben auch robuster und selbstbewusster sein können, als es manchmal passiert. Genau wie Frau Beetz das gerade sagt, nicht jeder Brief vom Anwalt heißt, dass da Kosten auf einen zukommen, sondern das sind Drohungen und oft sind diese Drohungen eben auch falsch. Oft wird auch versucht, mit diesen Drohungen erstmal einen Eindruck zu vermitteln, hier, kommt uns bloß nicht zu nahe und dann lässt man die Finger davon. Das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, da müssen wir lernen, auch härter lernen, auch drüber zu springen. Und sagen, nee, davon lassen wir uns nicht einschüchtern. Dazu gehört aber auch, dass man dann auch so den Besteckkasten parat hat, dass man weiß, was sind denn meine Rechte? Wie kann ich mich denn wehren? Was sind denn dann die Kosten im Zweifel, die ich dafür einplanen muss, um dann eben selbstbewusst zu agieren? Also das ist tatsächlich etwas, was wir gerne weitervermitteln. Und auf der anderen Seite ist auch richtig, man muss immer ein Risiko natürlich auch kalkulieren für sich. Also um zu sehen, ist das jetzt existenzbedrohend, wenn das so sein sollte, dass man das Gefühl hat, da kommen die mit einer großen juristischen PR-Maschine auf uns zu und wir verlieren hier auf ganzer Linie an Geld, auch wenn wir vielleicht am Ende sogar Recht bekommen, das ist ja das Gemeine an der Sache, kostet ja dann erstmal, dann muss man versuchen, eben in Netzwerken oder Verbünden zu denken. Das ist ja eh bei großen Recherchen mittlerweile sehr oft so. Und es gibt ja auch verschiedene Formen von Verbünden. Es gibt diese großen, auch internationalen Rechercheverbünde. Es gibt feste und es gibt lockere. Es gibt welche, wo sich ein Lokalmedium ganz bewusst auch mit einem größeren öffentlich-rechtlichen oder privaten Sender zusammentut, um zu sagen, hey, wir haben hier eine super Recherche, wir können das nicht alleine stemmen, allein aus organisatorischen Gründen. Und da gibt es ganz viele gute Beispiele. Also insofern, ich glaube, selbstbewusster, robuster zu werden und auch in so klugen Netzwerken zu denken, anstatt eben zu sagen, nee, das ist uns zu heiß. Das finde ich irgendwie schön, wenn wir diese Botschaft sozusagen weitervermitteln können.
In Ordnung. Vielen Dank für das Gespräch, Ihnen beiden.
Gerne.
Ja, vielen Dank.
Die Abstimmung für den Publikumspreis des Grimme Online Awards läuft übrigens weiterhin. Noch bis 3. Oktober. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Die Preisverleihung ist dann am 16. Oktober in Mahl. Wer sich das umfangreiche Online-Angebot zur Korrektivrecherche noch einmal anschauen möchte, der findet dazu ebenfalls einen Link in unserer Beschreibung. Und damit zur Medienkritik. Ich mache es heute mal relativ kurz, so wie der Podcast, den ich empfehlen will. Von dem sind die Folgen nämlich immer nur so 10 bis 15 Minuten lang und es gibt auch nur 5 davon. Er heißt Lost im Bundestag.
Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich arbeite seit 2 Jahren als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Deswegen habe ich Zutritt zum Bundestag. Und ich muss euch ehrlich sagen, nach 2 Jahren verlaufe ich mich hier immer noch.
Die Autorin fordert ihre eigenen Navigationskünste heraus. In 2 Stunden will sie den Weg vom Haupteingang bis zur Kuppel des Reichstags finden und dabei mehrere Zwischenstationen erreichen.
Der Bundestag hat so einige Überraschungen parat. Orte, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Und 4 davon muss ich auf dem Weg zur Kuppel finden.
Was ich an Lost im Bundestag mag, ist, dass er so eine persönliche Handschrift trägt und auch irgendwie handgemacht wirkt. So, als wäre er mal nicht lange durch eine Redaktion glattgeschliffen worden. Bianca Schwarz, die Macherin, hat mir das auf Nachfrage auch bestätigt. Sie hat das Ding in 3 Wochen als One-Woman-Show zusammengezimmert. Es stand am Ende einer größeren Beitragsreihe zu 75 Jahren Bundestag, die das Hauptstadtstudio für alle ARD-Wellen produziert hat. Schwarz greift vereinzelt auf Töne aus dieser Reihe für ihre eigene Recherche zurück. Das meiste aber ist unmittelbar erlebt. Etwa, wenn sie mit linken Politikerin Heidi Reicheneck im Technotunnel des sogenannten unterirdischen Erschließungssystems nach einem Schild sucht.
Das ist Kunst. Ich dachte, das ist, damit man was sieht. Das fasziniert mich jetzt. Aber gut, mal lernen, wie aus. Aber hier ist kein Infoschild dazu, dass das Kunst ist.
Wir können ja mal gucken, da ist irgendwo ein Schild.
Haben Sie das Schild schon mal gesehen?
Nicht bewusst.
Oder wenn sie durch eine Reihe von Beobachtungen und Nachfragen feststellt, dass der interreligiöse Andachtsraum vielleicht doch etwas zu christlich eingerichtet ist.
Hallo.
Während ich euch diesen Andachtsraum beschreibe, öffnet sich nochmal die riesige blaue Tür. Ein Mann kommt rein, ein Moslem. Er rollt seinen Gebetsteppich aus, aber im Vorraum, nicht im Andachtsraum.
Es sind auf jeden Fall kurzweilige 60 Minuten, die man mit Bianca Schwarz verbringen darf. Und ein bisschen Partywissen über den Bundestag nimmt man auch noch mit. Das Einzige, was ich mich bei der Länge gefragt habe, ist, warum das Projekt überhaupt ein mehrteiliger Podcast werden musste, wo es doch perfekte Feature-Länge hat. Und ich glaube, wir haben es mit einem Fall von The Medium is the Message zu tun. Wenn etwas als Podcast veröffentlicht wird, denkt man anders darüber nach. Lost im Bundestag findet ihr seit 4. September in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo man Podcasts hören kann. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an medien@epd.de oder hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn ihr wie Korrektiv auch mal einen Impact haben wollt, dann empfehlt uns doch direkt einer anderen Person. Das hilft wirklich enorm. Wer uns folgen oder erwähnen will, findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall. Und wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören sollen, dann abonniert Läuft doch einfach. Jeden 2. Dienstag gibt es eine neue Episode. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2024. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.